Ein Buch zur baltischen Geschichte. Es heißt Baltische Geschichte Esten, Letten und Litauer unter fremden Mächten von der Frühzeit bis zu Beginn der nationalen Befreiungsbewegung. Das Buch ist herausgegeben von Günter Mühlpfort und Erich Donnert, erschienen im Mitteldeutschen Verlag, 320 Seiten, 29,95 Euro. Ein neues Geschichtsbuch. Der Titel klingt wie eine umfassende Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der gesamten baltischen Region. Der 1928 geborene Herausgeber Erich Donnert ist emeritierter Professor für osteuropäische Geschichte, lehrte über 3 Jahrzehnte in Jena, Leipzig und Halle. Bisher war er eigentlich eher als Slawist und Autor von Büchern über Russland bekannt. Die 90 Seiten in diesem Buch als Versuch, einen Überblick zur Geschichte Estlands, Lettlands und Litauens, mögen also zunächst mal etwas verwundern. Doch Donnert schafft es, in diesem einen Abschnitt gleich 38 Mal auf seine eigenen Bücher zu verweisen. In dieser Häufigkeit habe ich das lange nicht mehr gesehen. Und tatsächlich, auch frühere Arbeiten von Donnert sind zu finden, wie zum Beispiel sein Buch über die Universität Dorpat, Tartu oder Jurjev genannt. Das ist ein Buch aus dem Jahr 2007. Ein großformatiger Bildband erschien auch 1994. Seine Doktorarbeit über den Livländischen Krieg in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, die stammt allerdings schon aus dem Jahr 1961. Disputiert und verteidigt an der Universität Jena damals. 38 Mal sich selbst zitieren, eine reife Leistung. Bei den meisten anderen Quellenverweisen handelt es sich übrigens um Bücher, die ihn schon vor 20 Jahren oder früher erschienen sind. Erich Donnerts Fachbuchsammlung offenbar. Auf Seite 11 werden dann in einem einzigen Untertitel 25 verschiedene Buchtitel untergebracht, wenn ich es richtig gezählt habe. Vom Reiseführer über Bücher aus den 50er Jahren bis zur populärwissenschaftlichen Darstellung. Ich traue mich zu zweifeln, ob das eine übliche wissenschaftlich begründete Vorgehensweise ist, statt einzelne Argumente und Fakten durch Quellenverweise abzusichern, einmal an einer Stelle des Buches alles reinzuquetschen und auch ein sortiertes Literaturverzeichnis den Leserinnen und Lesern vorzuenthalten. Neuere Forschungsergebnisse können wir hier also kaum erwarten, zumindest nicht in diesem Buchteil. So, als ob Professor Donnert seit seiner Eremitierung keine Bücher zu diesem Themenbereich mehr gelesen hätte. Kommen wir aber zum thematischen Inhalt. Interessant fand ich Donnerts konzentrierten Blick auf die Akteure aus Polen, Weißrussland und Russland, die in der baltischen Region etwas bewegt haben. Im Ausgleich dazu entstehen aber kleinere Fehler beim Übersetzen, so wie etwa der lettische Ort, der mit dem deutschen Namen Kokenhusen genannt wird, in lettischer Fassung nicht etwa Kognese geschrieben wird, ähnlich wie Langnese, sondern Kurknese. Kleinigkeiten vielleicht. Ein wenig durcheinander geht es beim Begriff baltisch. Gleich der Anfangssatz legt nahe, dass damit die Esten, Letten und Litauer gemeint seien. Es folgt jedoch auch manch merkwürdige Formulierung, so etwa wie diese, Zitat, Esten, Letten und Litauer gehören historisch, ethnisch und sprachlich verschiedenen Nationalitäten an. Zitat Ende. Großes Fragezeichen, gibt es denn sprachlich andere Nationalitäten als historisch? Wie würden solche sprachlichen Nationalitäten aussehen? Auch an dieser Stelle steht übrigens einfach ein Quellenverweis, Donnert auf Donnert. Pech, wer mein altes Buch nicht gekauft hat, will der Autor hier wohl sagen. Auch bei Reval, also Tallinn, gibt es Ungenauigkeiten. Donnert schreibt, anstelle des heutigen Dombergs sei eine estnische Burg gewesen, welche die Dänen eroberten und dann dort eine neue Burg bauten, die sie Reval nannten. Das widerspricht aber vielen anderen Quellen, die sich inzwischen einig sind, dass der Name Reval keinesfalls von den Dänen stammt, sondern vom estnischen Namen dieses historischen Landkreises, estnisch Revele. Das ist ja gerade das Erstaunliche. Später bestanden die Deutschen gerade auf diesen Namen, der eigentlich aus dem Estischen herrührte. Und die Esten änderten ihn in Tallinn, also hergeleitet von Dänenstadt, Tanalin. Wer nun meint, der Slawist Donnert sei sich wenigstens in der Unterscheidung des Litauischen, Polnischen und Russischen etwas sicherer, findet aber auch hier Merkwürdiges. Warum Donner zum Beispiel den litauischen Großfürst Kestutis unbedingt Kinstute nennen muss, mit Y geschrieben, bleibt sein Geheimnis. Irgendetwas eher Polnisches oder Ruthenisches wird es wahrscheinlich sein, aber der Autor kann sich offenbar bei seinem Wandelgang zwischen den Kulturen nicht ganz zwischen Verständlichkeit und Spitzfindigkeit entscheiden. Ich hoffe, es ist nicht nur die Eitelkeit eines Wissenschaftlers, mit jeder neuen Veröffentlichung neue Begrifflichkeiten prägen zu wollen. Kürze ich die Betrachtung dieses Kapitels des vorliegenden Buches mal ab und füge nur noch hinzu, dass auch die Einordnung des Begriffes Deutsch und Undeutsch bei Donat nicht sehr differenziert wird. Denn als Deutsche wurden damals alle etablierten Kaufleute bezeichnet, mochten sie auch Schweden oder Dänen sein zum Beispiel. Die Untergebenen, meist Letten oder Esten, waren dann die Undeutschen, aber eben nicht nur als Nationalität betrachtet. Nach diesen 90 Seiten Geschichtssammlung bietet das vorliegende Buch aber dann noch andere Beiträge. Erfreulicherweise, muss ich sagen, und besonders die Beiträge estnischer und lettischer Wissenschaftler sind hier ein deutlicher Gewinn. So schreibt Arvo Tering über die Beziehungen der höheren Lehranstalten Livlands und Schwedens im 17. Jahrhundert. Gemeint sind damit Universität Tartu, damals Dorpat, verschiedene Gymnasien und das Lyzeum in Riga. Zunächst können wir hier lernen, dass die Gründung von Gymnasien auch eine Kostenersparnis darstellen konnte. In der Heimatstadt die Fächer eines späteren Studiums kennenzulernen, war günstiger als ein Schulbesuch oder Studium im Ausland. Somit hatten natürlich Schüler aus Tartu oder Pärnu besonders Glück mit einer Universität vor Ort. Interessant dabei, dass in Reval, also Tallinn, und in Riga die Professoren schnell in die gesellschaftliche Oberschicht aufgenommen wurden, während in Dorpat oft lediglich nebenberuflich Angestellte eingestellt wurden. Interessant auch die Städteverbindungen. Die meisten der Professoren an der Universität Dorpat wurden an der Uni Rostock ausgebildet, schreibt Tering, und auch in Greifswald. Von 11 am Rigaer Gymnasium tätigen Professoren hatten 6 in Rostock studiert. Dorpater Professoren waren auch familiär mit Rostock verbunden. Sie waren mit Frauen aus der Rostocker Oberschicht verheiratet. Eine andere wichtige Universität für Livland war damals auch Jena. In Schweden war es vor allem die Universität Uppsala in Schweden. Tering schreibt, ein Einfluss wie von der Mutter auf die Tochter. Andere Studienorte waren zum Beispiel die Niederlande, besonders für die angehenden Mediziner, oder England, wo es besonders gut ausgestattete Bibliotheken zur Verfügung gab. Nicht unbedeutend war dabei auch, welcher Konfession die jeweiligen Unis nahestanden. Jena galt als Hochburg einer lutherischen Orthodoxie, während ein Studium an der Uni in Gießen oder Halle engen Kontakt mit dem Pietismus brachte. Auch am Rigaer Lyzeum hatte der Pietismus Eingang gefunden. Für Greifswald galt das Gegenteil. Die Uni wurde als Zentrum des Antipietismus angesehen. Für Riga konstatiert Tering großen Einfluss der Uni Wittenberg. Nicht nur als Zentrum der lutherischen Orthodoxie, sondern zum Beispiel hatten alle Professoren in Riga, die Griechisch oder Theologie unterrichteten, in Rostock studiert. Wer sich dagegen für Musik interessierte, den zog es im 17. Jahrhundert nach Leipzig. Die dortige Uni war bekannt für ihre Musikkultur. Insgesamt hilft die Ermittlung der Studienorte von Riga und Dorpat der Professoren dabei, auch die Verbreitung verschiedener wissenschaftlicher Theorien zu ermitteln. In einem zweiten Beitrag macht Arvo Tering Ähnliches mit Nachforschungen zu Estliv und Kurländern an auswärtigen Gymnasien im 18. Jahrhundert. Der lettische Historiker Heinrich Strutz ist in diesem Buch mit einem Beitrag zur Kurlandpolitik nach dem Tod von Herzog Jakob, der 1681 starb, vertreten. Einerseits ist es eine interessante Betrachtung von Interessengegensätzen Polens, Sachsens, Russlands, Schwedens und des Kurfürstentums Brandenburgs im Spiegel der Geschehnisse in Kurland. Es gab mindestens 2 Lager beim Geschacher um Einfluss, Vorrechte und Macht. Und Kurland wäre damals beinahe preußisch geworden, jedenfalls mindestens kurzfristig. Allerdings stammt diese gesamte Abhandlung von Strutz auch schon aus dem Jahr 1997, wieder mal aus einem damaligen Buch von wem? Von Erich Donnert natürlich. Also, einerseits bietet auch dieses Buch interessanten Lesestoff, mindestens für diejenigen, der sich für die Geschichte interessiert und für alle, die es zumindest gewohnt sind, dass verschiedene Wissenschaftler durchaus auch verschiedene Meinungen haben können. Andererseits geht es in diesem Buch doch ein bisschen viel ausschließlich um das, was Erich Dönert mal geschrieben hat. Ich nehme an, er ist inzwischen 89 Jahre alt. Natürlich wünschen auch die Baltische Stunde ihm gute Gesundheit und ein langes Leben. Vom Mitherausgeber Günter Mühlpfort, inzwischen sicher 95 Jahre alt, der lange Zeit in der DDR Veröffentlichungsverbot hatte, liest man in diesem Buch leider gar nichts. Zumindest ist das nicht mit seinem Namen gekennzeichnet. Das wäre mal ein Thema für ein anderes Buch. Zu beschreiben, was zu DDR-Zeiten über das Baltikum gesagt werden sollte oder musste und was nicht. Wer sich für die Person Mühlpfort und seine wissenschaftliche Arbeit interessiert, einiges ist im Mitteldeutschen Verlag und im Hallischen Verlag erschienen. Die Rede war von dem Buch von Günter Mühlpfort und Erich Dönert, Baltische Geschichte, Esten, Letten und Litauer unter fremden Mächten, von der Frühzeit bis zu Beginn der nationalen Befreiungsbewegung. Das Buch ist erschienen im Mitteldeutschen Verlag, hat 320 Seiten, im Handel für 29,95 €.